Sarah? Hallo? Bist du noch da? Excuse me? Lahara? Herzlich willkommen in der Fernbeziehung. Wir sind
Lara und
Ina.
So, wir wollen heute mal ein paar unterschiedliche Reitweisen durchgehen. Wir haben uns jetzt 6 unterschiedliche Reitweisen rausgesucht. Ich werde jetzt gleich mit der klassischen FN-Reiterei anfangen, die, glaube ich, jedem bekannt sein sollte oder so. Das ist, was man immer zuerst irgendwie findet, weil es auch einfach das ist, was überall im Fernsehen läuft, wenn man mal irgendwie Dressur oder Springturniere sieht. Das beruht alles auf den FN-Grundlagen. Also die FN-Reiterei bezeichnet sich selbst als die klassische Reiterei. Und ich würde hier gerne mit einem Zitat starten, was bei denen auf der Homepage steht. Der Mensch, der gemeinsam mit dem Pferd Sport betreibt, hat sich und das ihm anvertraute Pferd seine Ausbildung zu unterziehen. Ziel jeder Ausbildung ist die größtmöglichste Harmonie zwischen Reiter und Pferd. Das ist so ein bisschen der Ziel und der Grundsatz, nach dem die FN versucht zu lehren. Und um das ein bisschen genauer aufzusplitten und das halt vermitteln zu können, haben sie so 9 ethische Grundsätze aufgestellt. Die würde ich auch einmal kurz durchgehen. Das ist zum ersten: Wer auch immer sich mit dem Pferd beschäftigt, übernimmt Verantwortung für das ihm anvertraute Lebewesen. Zweitens, die Haltung des Pferdes muss seinen natürlichen Bedürfnissen angepasst sein. Drittens, die psychische wie auch physische Gesundheit des Pferdes hat unabhängig vom Nutzen oberste Priorität. Viertens, der Mensch hat jedes Pferd gleich zu achten, unabhängig von der Rasse, Alter und so weiter. Fünftens, das Wissen um die Geschichte des Pferdes, um seine Bedürfnisse sowie die Kenntnisse im Umgang mit dem Pferd sind kulturgeschichtliche Güter. Diese gilt es zu wahren und zu vermitteln und an nachfolgende Generationen zu übermitteln. So. Sechstens, der Umgang mit dem Pferd hat eine persönlichkeitsprägende Bedeutung. Siebtens, der Mensch, der gemeinsam mit seinem Pferd Sport treibt, hat sich und seinem Pferd eine Ausbildung zu unterziehen, mit dem Ziel der Harmonie. Achtens, die Nutzung des Pferdes hat sich an Leistungsbereitschaft und Leistungsvermögen zu orientieren. Medikamentöse Einwirkungen werden abgelehnt. Neuntens, die Verantwortung für das Pferd erstreckt sich bis ans Lebensende. Entscheidungen müssen pro Pferd getroffen werden. Das sind so die 9 Grundsätze, nach denen die FN versucht, bestens Wissens zu handeln und danach auch zu lernen. Das Ganze baut auch auf den alten Meistern auf und wird durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzt. Da ist der Wurm drin. Genau, die ganze Reitlehre orientiert sich an der Natur des Pferdes und das Ziel nachher ist ein ausbalancierter und losgelassener Sitz auf Seiten des Reiters und natürlich eine Losgelassenheit auf Seiten des Pferdes. Die Grundsätze finde ich so alle sehr schön und war auch überrascht, dass die da so manifestiert sind in der Reitlehre.
Ich bin auch ein bisschen überrascht, das jetzt zu hören.
Ja, ich hatte ja damals auch in einem englischen Reitstall so angefangen und dementsprechend auch dieses klassisch Dressur und Abteilungsreiten und sowas gelernt und habe mich von der Zeit aber so ein bisschen davon distanziert, weil ich es einfach nicht so schön fand und halt nicht so pro Pferd. Und das, finde ich, ist auch mein Punkt, der mich hier so ein bisschen stört oder mich davon abbringt. Also die Grundlagen, die sie erzählen, finde ich alle super schön und auch das, was man in vielen anderen Reitweisen wiederfindet, wo man sich jetzt auch mit den anderen Reitweisen so ein bisschen beschäftigt hat, um jetzt die Punkte nochmal zu nennen, dass man sich halt nach der Natur des Pferdes richtet oder solche Geschichten. Leider ist es mit der Zeit...
An der Umsetzung, ne?
Genau, leider mit der Zeit irgendwie hat die Umsetzung darunter gelitten und der Punkt, dass sie sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen also ergänzen, nach wissenschaftlichen Ergänzen da bestmöglich irgendwie versuchen, diese ethischen Grundsätze auch nochmal anzupassen. Das passiert ja irgendwie gar nicht. Also um mal solche Hilfsmittel wie Ausbinder oder sowas zu nennen, das entspricht oder widerspricht dem ja total.
Ja.
Auch mit der Haltung des Pferdes, dem zweiten Punkt. Die FN hat ja auch ganz klare Richtlinien und Grundsätze, wie das Pferd gehalten werden sollte. Ne? Also irgendwie Boxenmaße und das mit Gitterstäben dazwischen, dass halt der Artkontakt da ist. Aber es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man ein anderes Pferd nur ein anderes Pferd sieht und riechen kann und vielleicht beschnuppern oder ob es halt wirklich mit dem zusammen auf der Wiese steht, Fellpflege machen kann und einfach über die Körpersprache wirklich kommuniziert.
Ja.
Und da sind die Grenzen in der FN-Reiterei doch wirklich sehr, sehr, sehr weit ausgedehnt. Und ja, lässt vielen Leuten da leider noch sehr viel Freiraum, was halt auch irgendwie niemand kontrolliert. Ich finde, gerade auf den ganzen Turnieren sollte man denn auch spezifisch darauf achten. Also es gibt sehr viele Vorschriften für Turniere, wie der Reiter auszusehen soll, was der für Klamotten tragen soll, was das Pferd für eine Trense hat und keine Ahnung. Ne?
Aber Lara, ganz im Ernst, ne? Wenn ich Regeln aufstelle oder mit Regeln von konform gehe, weil ich meine, die Regeln an sich kamen ja von der FEI,
ja.
Dass ich sage, so und so viele Minuten Rollkur ist okay,
genau.
Aber dann nicht länger und nicht am Stück, tut mir leid. Wenn ich da das vertrete, dann muss ich mich mal ganz, ganz doll an meine Grundsätze erinnern und überlegen, ob das wirklich das ist, was wofür der Verein oder diese Organisation mal stand. Oder ob es jetzt nicht vielleicht das ist, was die Welt, ne, also die Lobbyisten und whatever, da gerade vorgeben, weil man dann vielleicht nicht mehr so viel Geld verdient, wenn man sich unbeliebt macht.
Genau. Also es gibt halt viele Regeln, aber irgendwie kontrolliert sie keiner. Und es setzt sie vor allem auch keiner durch. Warum wird da nicht mehr die Ausrüstung kontrolliert? Also ob der Sattel passt, ob die Trense richtig verschnallt ist. Also man erzählt viel und macht wenig.
Ja, aber das kennen wir ja, ne? Das liegt ja leider nicht nur im Pferdesport so.
Ja, aber das ist so das, was bei mir bei der FN so rüberkommt. Die haben auch interessante Grundsätze für den Reiter. Also sagen auch, ein guter Reiter soll selbstkritisch sein, jederzeit beherrscht und diszipliniert, ein hohes Maß an Geduld, sich kompetente Hilfe suchen bei der Ausbildung und. Das sind da auch alles Punkte, die wir in unserem letzten Podcast gesagt haben, was braucht man, um zu reiten oder mit Pferden arbeiten zu wollen.
Ja, aber da frag...
Genau, wie häufig sieht man irgendwie auf einem Turnier irgendwen, der ausrastet, der vor Wut auf sein Pferd einschlägt mit der Gerte oder sonst was, weil es mal wieder verweigert hat, aus welchem Grund auch immer.
Ich wollte gerade sagen, also ich frage mich auch, wie es dann sein kann, dass man bei der FN, ich meine, das ist auch bei sämtlichen anderen Vereinen inzwischen so, aber dass man mal eben schnell sich einen Trainerschein mal an einem Wochenende machen kann.
Ja.
Obwohl so eine Trainerausbildung, wenn du das wirklich professionell machen willst und auch gut machen willst, mal eben mehrere Jahre dauert, eigentlich ein Leben lang dauert, wenn man sich so auch mit der Geschichte beschäftigt, wie das früher gehandhabt wurde zu Zeiten der alten Meister. Aber das finde ich ja einfach total krass, weißt du, dann, also auch was man so sieht, man an den heimischen Stellen, sage ich mal, was da für Unterricht gegeben wird und dann, wie wenig Wissen über das Pferd da ist. Und ich sitze hier und denke mir, okay, verdammt, ich muss den Anatomiekurs nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen, um mir das irgendwie so gut es geht zu merken und immer wieder aufzufrischen. Und dann fragst du, also, ne, und dann sagst du, also wirst du gefragt nach deiner Meinung und sagst du, dein Pferd ist da fest. Nee, das kann gar nicht sein. Diesen Knochen oder diese Muskelkette, die du da benennst, die gibt es beim Pferd gar nicht. Und ich denke, okay.
Natürlich.
So, weißt du, und ich denke, wie können solche Menschen einen Trainerschein haben? Und dann geht das Problem ja weiter. Da ist ja nicht nur so, also ich will, die haben mit sicherlich auch fähige Trainer, ne?
Ja,
aber
klar.
Dass dadurch, dass es so viele gibt, die sich mal eben schnell einen Trainerschein gemacht haben, die dann das natürlich weiter unterrichten, weil man als Jugendlicher oder auch vielleicht für den Kinderunterricht von seinem Kind nicht so super viel Geld ausgeben will, weil das ist ja nicht so wichtig. Man kann das ja mal eben nebenbei so ein bisschen lernen.
Ja.
dann lernen die, wird das ja immer weitergegeben und weitergegeben. Und dann dadurch ist, kommt sowas ja überhaupt zustande, dass wir jetzt eine große Masse haben von Leuten, die nicht wissen, wie ihr Pferd funktioniert, die nicht wissen, was den Sinn dahinter hinter den Lektionen nicht mal kennen. Und ich schwöre dir, oder ich wette darauf, dass die allermeisten auch nicht wissen, was für Grundsätze die FN eigentlich hat und warum.
Nee, natürlich nicht. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in einem Ausbildungsstall von der Uni her, da haben wir nämlich da Pferde vor Ort behandeln dürfen. Und das ist ein großer Ausbildungsstall der FN. Und da lief zu der Zeit auch gerade ein Trainerschein-Lehrgang von, keine Ahnung, wo da irgendwie 30 Leute dann halt ihren Trainerschein gemacht haben. Und ich meine, wir hatten ja die Schulpferde von denen, mit denen sie da die Prüfung gemacht hatten, vor Ort, um die zu behandeln. Und ich hatte ein Pferd, das hat sich zum Beispiel nicht mal mehr vernünftig aus der Box holen lassen, weil es da schon aggressiv auf den Menschen zugesprungen und gebissen hat. So, ja. Und das spricht irgendwie nicht so ganz für die Ausbildung, die da getätigt wird. Also von Anlage her alles top, aber fürs Pferd war es halt nicht schön da.
Ja, vor allem, also wenn man so bedenkt, auch was man mitkriegt, egal ob das jetzt von der FN so gewollt ist oder nicht, ja. Es wird auf jeden Fall so vermittelt. Egal ja. Was passiert, es ist immer erstmal das Pferd.
Ja.
Und die Trainingsmethoden mal hinterfragen, da kommt keiner drauf, weil man hat das doch schon immer so gemacht.
Ja.
Und dass man das nicht schon immer so gemacht hat, sondern das eine total schreckliche Entwicklung ist. Das ist ja auch der Podcast, den ich letztens empfohlen hatte, sagt er ja auch, dass das total schrecklich ist, wie viele Leute nicht reiten können und dass das immer ja. weitergegeben wird und dass es das ein Problem ist, der auch mit den Trainern, mit den Lehrgängen und mit der Qualität des Unterrichts zu tun hat, weil die immer mehr nachlässt, dann wird da oben nichts getan dagegen und dann wird sich gewundert, warum man immer weniger gute Reiter hat.
Ja, man muss auch mal sehen, ne? Also für die Leute, die irgendwie reiten lernen möchten oder so, die gucken sich dann natürlich auch irgendwie im Fernsehen Grand Prix an oder so.
Ja.
Und wie viele Pferde sind da noch wirklich schön geritten? Das sind Einzelfälle dazwischen, die man sich wirklich mal gut angucken kann.
Und selbst da muss man schon und das ein Auge so Profis. Halb zukneifen.
Genau.
Und das genau, sind die Besten Profis. Des Landes.
Ja.
Die Besten des Landes. Herzlichen ja. Glückwunsch.
Ja, und das ist halt wirklich schade. Und das bringt auch einfach den Ruf der FN so in Verrufung, weil es gibt ja wirklich auch gute Leute mit dabei.
Definitiv.
Also gibt es ja auch Leute, die das irgendwie sich noch vernünftig Mühe dabei geben, die das vernünftig alles hinterfragen, sich selber weiterbilden, das Ganze auch wirklich pro Pferd gestalten, aber die sind halt super, super selten.
Ja. Ja, was ich daran immer so schwierig finde, ist, dass das stand ja auch gerade in den Leitlinien, die du ja vorgelesen hast. Es geht um den Sport.
Ja.
So.
Genau.
Und viele, viele sagen, ja, ich reite Freizeit FN. Und die machen sich gar nicht bewusst, um was es da eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass man 3 Stunden mit seinem Pferd entspannt am Langzügel ausreiten kann und das Pferd davon nicht kaputt geht oder so, ne?
Ja.
Sondern es geht darum, das Pferd und den Reiter auf den Leistungssport vorzubereiten. Schauen wir uns mal den Leistungssport ohne Pferd an. Wie sieht das denn da aus? Da sind die wenigsten Hochleistungssportler sind da super lange gesund. Und wenn sie gesund sind, dann steckt da unglaublich viel Technik hinter. Dass die gelernt haben, sich ja. so zu bewegen und sich so anzustrengen, dass sie sich selber nicht schaden.
Ja,
auf und jeden Fall. Und wer macht das denn beim Pferd? So, und selbst wenn ich sage, ja, ich will nur kleine Turniere gehen, ich habe immer das Gefühl, dann wollen sich die Leute so ein bisschen damit aus der Affäre ziehen, sich damit zu beschäftigen, wie läuft mein Pferd denn gesund, weil man will ja nicht Grand Prix gehen. So, ja. dass die Pferde im Grand Prix aber auch nicht gesund laufen, das ist gar nicht, also dieses Bewusstsein für dieses Gefühl, wie muss das aussehen oder für dieses Gefühl, was will ich eigentlich von meinem Pferd?
Hm.
Möchte ich Sport reiten? Da muss ich mir aber auch bewusst machen, was das mit sich zieht.
Ja.
Will ich einfach nur gucken, wie weit wir kommen? Will ich, dass mein Pferd gesund bleibt? Es sind alles legitime Ziele, wenn man sich bewusst macht, was dazugehört. Und dieses Bewusstsein fehlt. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr vermittelt.
Ja. Ja, kann ich dir voll und ganz zustimmen. Also wenn man sagt, ich möchte Reiten als Sport betreiben, dann ist man da mit Sicherheit irgendwo richtig. Aber da ist man nicht richtig, wenn man sagt, ich möchte mein Pferd als Partner und als Gefährten an meiner Seite haben.
Na, ich würde das gar nicht mal unbedingt davon ausschließen, aber man muss sich halt bewusst sein, dass es dann auch manchmal einfach um Leistung geht. Und dann muss das Pferd einfach auch mal funktionieren, was man, wenn man sagt, okay, ich habe mein Pferd nur als reinen Partner, nicht unbedingt hat. ne, weil dann ist okay, wenn es mal nicht so geht. Aber wenn du dann davon abhängig bist und du ja dann auch damit dein Geld verdienst als Profi, dann muss es halt funktionieren. Das gehört dann dazu und das ist auch absolut okay. Es hat seine Daseinsberechtigung. Aber dass sich die Leute das klar machen, dass das dazugehört. Also ich habe das Gefühl, die leben immer in so einer Wattebauschwolke, wie auch immer, und sagen, ja, mein Pferd ist mein Sportpartner, aber der muss nicht immer funktionieren. Aber dass das, wenn man im Sport geht, dazugehört und dass sie genau das aber umsetzen, wo die sagen, das wäre gar nicht so, das fehlt denen. Und das finde ich ganz schwierig. Oder auch, dass, wenn man im Sport erfolgreich sein will, dann man auch mal 3, 4, 5 Pferde verschleißt, in Anführungszeichen verschleißt, oder die rausfallen, da kann man die noch so lieb haben. Aber wenn die das Talent oder das Können nicht dafür haben, um im großen Sport mitzuhalten, dann müssen die weg.
Na klar.
Das ist so. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich glaube, die Leute wollen das gar nicht sehen und dadurch kommen halt so komische Geschichten zustande, dass sie sich mit gar nichts mehr auseinandersetzen und ich mache das toll und ich habe das schon immer so gemacht. Ja, und wenn ich draufhau, dann geht das doch. Der hat mich ja nur
Ja.
verarscht. Und das macht mich wütend, falls man das gerade merkt.
Ja, auf jeden Fall. Aber da sind ja auch schon wieder ganz andere Probleme mit dabei, dass man sich halt einfach mittlerweile gar nicht mehr darüber klar macht, was möchte ich denn eigentlich für ein Pferd, wenn ich mir ein Pferd kaufe. Also viele Leute
Ja.
sehen irgendwie ein Pferd oder haben mal halt irgendwie von einer tollen Rasse gehört, so ungefähr, und kaufen sich die dann einfach, aber schauen sich das Pferd an sich gar nicht an, ob das vom Charakter, ob das vom Exterieur überhaupt dazu in der Lage ist, dem zu entsprechen, was ich mir so vorstelle.
Aber auch da würde ich gerne die IFN in die Verantwortung ziehen, weil das ist nun mal der größte Verein in Deutschland, Pferdesportverein.
Ja.
Für sowas müssen die ausbilden.
Ja.
Sowas müssen die erklären. Von klein auf muss man erklären,
Auf
schau
jeden
dir das
Fall.
Pferd an und lerne, wofür es funktionieren kann und wofür nicht. Was kann es leisten, was kann es nicht leisten, egal ob körperlich oder mental.
Ja.
Na, und auch, also das sind ja alles so Grundsätze. Ich meine, wir haben Glück gehabt, würde ich sagen, weil wir einfach relativ schnell in Richtung gekommen sind, wo das immer schon dazugehört hat. Und wo das immer selbstverständlich war, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Ich glaube, sonst wären wir jetzt auch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt stehen.
Ja.
Aber das muss gelehrt werden.
Auf jeden Fall, klar.
Und das passiert nicht. Und das ist das viel größere Problem, dass immer nur gemeckert wird, aber es wird nicht gehandelt und es wird nicht gelehrt oder neu beigebracht oder überdacht oder so. Und dann steht in den Leitlinien, ja, wir müssen Selbstkritik üben können an uns selber. Und wer macht das?
Ja, es ist halt wirklich so. Also die Leitlinien, die sind auch sehr alt, ne? Und damals war es bestimmt auch noch so, aber wie man schon sagt, ist es halt über die Zeit verloren gegangen. Und wenn man sich jetzt auch mal, man kann sich ja auf der FN-Seite auch zum Beispiel Bücher zum Download oder so oder halt auch kaufen, runterladen mit den Lerninhalten. Aber auch wenn da denn tatsächlich mal über Lerninhalte gesprochen wird, die in die Richtung gehen, Anatomie oder Haltung oder sowas, ne, dann sind das auch ganz, ganz andere Maßstäbe als von denen wir sprechen.
Ja.
Und da wird dann lieber 10 Seiten über Giftpflanzen diskutiert, weil die kann man ja gut auswendig lernen.
Ja.
So, als dass man da mal irgendwie sich über körperliche Zusammenhänge Gedanken macht.
Ja, vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass, wenn sich Leute damit auseinandergesetzt haben, die im FN-Bereich tätig sind, dann ziehen die ja immer gerne die tollen Bücher von Steinbrecht etc. zu Rate, aber dass das ein ganz anderes Typ Pferd war.
Ja.
Man muss das auf das moderne Dressur oder moderne Springpferd, die ja nun mal jetzt inzwischen komplett anders funktionieren gefühlt oder aufgebaut sind, sage
Ja.
ich mal, die einen ganz anderen Maßstab an den Tag legen. Darauf muss man das bringen. Man kann doch nicht sagen, ich kann die alten Pferde von den Kavalleristen, die ja deutlich stabiler
Ja.
waren und deutlich kräftiger waren, kann ich doch nicht als Maßstab nehmen für mein kleines zerbrechliches Dressurpferd, was schon einen Sehnschaden kriegt, wenn es nur schief um die Ecke läuft.
Ja, na klar. Ja, die Pferde wurden irgendwie so lang gezüchtet in allem. So dünn und lang.
Ne, aber das sind halt auch so Sachen, ne? Ich habe das Gefühl, dass die berufen sich so immer auf alte Maßstäbe und ich meine, dass die ihre eigenen Maßstäbe nicht durchsetzen, das hatten wir ja jetzt schon, aber dass sie da irgendwie auch mal modernisiert werden, weil sich die Pferde verändern, weil sich die Reiter verändern, weil sich der Nutzen verändert, ist irgendwie also nicht hängen geblieben bei denen.
Naja, sie sagen ja, dass sie es machen, aber
Ja, aber
es,
dann soll man es
ja,
auch tun.
aber es funktioniert halt in der Umsetzung nicht so ganz. Ja, es ist halt schade, weil sie
Schwierig,
es halt auch
schwierig.
gerade betont mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass sie das dadurch ergänzen
Ja.
und immer da versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also irgendwo entwickelt sich die FN schon auch wieder in eine etwas richtigere Richtung, sage ich jetzt mal, ohne jetzt zu definieren, was richtig und falsch ist. Aber es war ja eine Zeit lang mal wirklich alles erlaubt. So
Ja.
ungefähr. Man hat ja wirklich alles Mögliche gesehen. Mittlerweile werden ja auch immer mehr Hilfszügel wieder verboten und solche Geschichten. Aber das sind so ganz Mini-Schritte, wo man so langsam irgendwie zurückrudert, weil sich immer mehr Leute irgendwie aufregen. Aber sie können ja auch
Ja.
nicht von einmal auf den anderen Tag alles wieder verändern. Weil dann würden sie natürlich auch jegliche Glaubwürdigkeit irgendwie wieder verlieren. Weil man muss einfach auch sagen, die FN-Reiterei ist halt die bekannteste reiterliche Vereinigung in Deutschland.
Und die wird halt auch von den meisten Leuten so als Grundsatz einfach genommen.
Ja, natürlich. Aber das sind halt schon so Sachen. Ich meine, klar, jetzt ist es soweit gekommen. Jetzt muss man Schadensbegrenzung machen und es irgendwie wieder gut machen, sage ich mal. Aber wenn man sagt, von wegen wissenschaftlicher Erkenntnisse, also ganz davon abgesehen, ja, inzwischen ist das alles auch wissenschaftlich bewiesen, aber Thema Hilfszügel und so, ne?
Ja.
Das war ja schon früher bekannt. Ich meine, Ja.
klar kann man da auch sich nach dem einrichten, der sagt, nee, du musst aber in der Ausbildung Hilfszügel nehmen. Aber 90% der anderen Reitmeister haben gesagt, also Hilfszügel, tut mir leid, ich mache mich doch nicht selber lächerlich und zeige mein Nichtkönnen, so, weißt
Ja.
du? Und auf einmal aus dem Nichts ist es selbstverständlich, dass junge Leute auf unausgebildeten Pferden ausgebunden im Kreis reiten.
Ja.
So, und das, also, das hätte man eigentlich, ist im Endeffekt immer leichter gesagt als getan, aber gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Oder früher sagen müssen, ey, geht nicht. Auch, dass sie diese Rollkurgeschichte zugestimmt haben. Excuse me, was soll das denn bitte?
Ja, natürlich.
Ne, also, das sind so Sachen, wo ich mir denke, also. Klar, es verändert sich alles, aber dem zuzustimmen, das ist, hat diesem Ganzen nochmal so einen Schub nach vorne gegeben,
Ja.
dass das richtig ist und okay ist, Rollkur zu
Ja.
reiten. Und das funktioniert
Nee,
nicht. Und
definitiv
dann
nicht.
sagen, ja, aber wir berufen uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse und wir wollen das Beste für unser Pferd.
Ja. Nee, das klappt nicht. Ja. Also ich glaube, als Fazit zu der FN-Reiterei kann man sagen, die Grundsätze sind schön und gut. Es scheitert aber auf jeden Fall an der Umsetzung dieser Grundsätze und dass wir beide uns klar davon distanzieren.
Ja, das kann man so sagen. Wir können uns definitiv nicht mit der FN identifizieren.
Nein. So, dann kommen wir mal zu einer anderen, hoffentlich schöneren Reitweise.
Ja, ich hoffe. Also ich wollte ein bisschen über die altkalifornische Reitweise erzählen. Das ist jetzt auch sehr viel Geschichte dabei, aber ich finde das eigentlich ganz spannend. Vorweg, ich sage nicht gerne altkalifornische Reitweise, sondern eher Tradition. Es liegt aber daran, dass ich das auch so kennengelernt habe. Und ich glaube, wenn man. Also wenn wir dann am Ende meines Vortrages, sage ich mal, angekommen sind, wird man auch verstehen, warum ich lieber Tradition anstatt Reitweise sage. Okay. Den Ursprung dieser Reiterei, der liegt in den spanischen Conquistadores. Also die kamen ja erstmals 1492 unter der Führung des Italieners Christoph Kolumbus auf den amerikanischen Kontinent. Und die California Vaqueros waren stark von der Reitweise und der Ausrüstung der nordafrikanischen Berberstämme geprägt. Eben auch, ne, über die Geschichte der
Ja,
Spanischen. So, das kriegen
kommen
wir
wir
gleich auch
noch.
noch mit. Und diese Berberstämme haben sich nach der Besetzung der Iberischen Halbinsel 1711 nach Christus bis zum Jahr 1210 gehalten und brachten dadurch halt auch etliche gebisslose Zäumungen nach Europa. Das ist jetzt nur so ein Side-Fact, das ist aber mal ganz nützlich zu wissen. Denn Christoph Kolumbus brachte bei seiner zweiten Reise nach Amerika bereits Pferde mit und baute dann in Jamaika, Santo Domingo und Kuba zwischen 1493 und 1519 Zuchtstationen auf. Ne? Also quasi diese Pferde waren dafür die Grundlage. Zum Siedlungsaufbau auf dem Festland fingen die Spanier dann aber an, zusätzlich noch Pferde von den Inselzuchtstationen zu kaufen, weil wenn man Siedlung aufbaut, braucht man natürlich auch mehr Kraft, ne? Und mehr
Na klar.
Arbeitskräfte etc. Und diese durften dann aber nur von ausgewählten Männern geritten werden, weil die Ureinwohner, denen war das leider verboten. Ich werde die Ureinwohner im Folgenden Natives nennen, einfach aus der Einfachheit halber. Und die durften auch keine Pferde besitzen, weil die Kolonialisten hatten Angst vor der Gegenwehr der Ureinwohner, also der Natives, dass die sich über die Pferde dann Vorteil verschaffen und dann revolutionieren und dann sofort wieder frei sind, sage ich mal. Und als Mexiko dann zunehmend besiedelt wurde und mehr Pferde und mehr Reiter benötigt wurden, um die Ernährung sicherzustellen, wurden halt immer mehr Ausnahmen gemacht, dass die Natives dann anfangen durften zu reiten. Die bekamen quasi inoffiziell die Erlaubnis, Pferde zu reiten und auch auszubilden. So, und ab 1542 ging dann sogar ein Minimallohn an die Arbeiter, also wirklich minimal. Das allerdings erst nach der Einführung des Hacienda-Systems. Dann im gleichen Jahr, also 1542, kam auch noch die Einführung eines Nutztierregisters, welches besagte, wer welche Arbeit verrichten durfte. Und da war auch nochmal explizit vermerkt, dass die Natives ausschließlich zur Versorgung der Viehbestände da sind, also nicht reiten dürfen. Aufgrund des Arbeitskräftemangels aber kam es dann dazu, dass diese Regeln schnell missachtet wurden. Dann wurden halt immer mal mehr Ausnahmen gemacht. Ne? Also ne, die Gutsbesitzer, die Hacienda-Besitzer haben dann gesagt, dir vertraue ich, nimm Pferd, mach. Und die Spanier waren dadurch halt eben gezwungen, den Natives das Reiten beizubringen. Die konnten gar nicht anders, sonst hätten die das alles gar nicht geschafft. Und erst 1564 kam die offizielle Reiterlaubnis, allerdings mit Einschränkungen, weil Natives durften keine spanische Militärausrüstung nutzen, das heißt kein Sattel, keine Sporen, keine Kandarren und keine Garrotschas. Weil wieder aus dem gleichen Grund, die könnten sich ja auflehnen. Genau, deswegen mussten die Vaqueros komplett Leder tragen, um sich halt auch von den Spaniern zu unterscheiden und haben dadurch den Spitznamen, hau mich nicht für die Aussprache, ich habe keine Ahnung, Cuerrudos bekommen, was so viel bedeutet wie mit Leder bedeckt. Ne, also eigentlich auch ein relativ abwertender Spitzname. So. Das Fehlen von Metall in der Ausrüstung sollte halt, wie gesagt, sicherstellen, dass die Natives keine Revolution anzetteln. Und deswegen mussten die Vaqueros erfinderisch werden, um natürlich die tägliche Arbeit mit den Rindern zu erleichtern. Daher, dass sie auch keine Garrotschas nutzen durften, mussten die ja irgendwie sich was einfallen lassen, hatten dann eigene Methoden und nutzten halt Seile, um kontrollierter mit dem Vieh umzugehen und wurden dann auch Meister in ihrem neuen Werkzeug. Das heißt, das Lasso bzw. das Rope hat dann die Garrotscha ganz abgelöst, weil dann immer mehr Natives das übernommen haben, etc. pp. So, 1532, das war noch vor der Erlaubnis, der Reiterlaubnis, wurde der Norden Kaliforniens kolonialisiert. Der Conquistador Hernán Cortés entdeckte auf einer Expedition 1535 die Halbinsel Baja California, Niederkalifornien. Diese wurde allerdings erst 1686 zur Missionsroute von den Jesuiten durch Arizona nach Kalifornien geführt. Das auch finanziert durch spanische Steuergelder. Und daraufhin, das hat wieder ein bisschen gedauert, kam dann 1767, also wurden die Jesuiten wieder mal von den Spaniern vertrieben. Und 1769 befahl dann Karl III. Von Spanien die Gründung von Missionen und Militärstützpunkten entlang der Küste des heutigen Kaliforniens. Das ist quasi die Geschichte, wie die Ausrüstung der spanischen Reiterei überhaupt nach Kalifornien kam. Ja, wie sich das so gezogen hat, immer wieder durchs Vertreiben der Jesuiten etc. Und durch die geschickte Lage für Exporte und der Mentalität der Spanier wurde dafür gesorgt, dass 1769 bis 1849 eine gewisse Reitkultur entstand. Ne? Also das Pferd wurde zum Statussymbol und wer Pferde besitzt, ja, also Pferdebesitz garantierte einfach einen hohen sozialen Status und ein gutes Einkommen. Und bis heute werden in Teilen des Westens der USA die Rinder vom Pferd aus gehütet. So, das heißt, die Tradition wird von den Buckaroos und von den Vaqueros aufrechterhalten. Das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in die Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist und wie das dazu kam. Und dieser Stolz auf sein Pferd kam halt einfach durch die Mentalität der Spanier. Das sieht man ja auch heute gerne auch in Andalusien.
Ja,
Das ist
auf
eine
jeden
coole
Fall.
Sache. So, dann zum Training. Das Training der Vaqueros hat die Grundsätze, es geht nach Balance, Timing und Feeling. Erklärt sich, glaube ich, ziemlich von
Ja.
selber. Ne, also es sind tatsächlich, ja, die wichtigsten Grundsätze überhaupt, wie ich finde. Und die Seitengänge und die Biegungen, Leute zum Gerade richten und zum, ja, um den Bewegungsapparat geschmeidig zu halten, waren immer mit dabei. Also ein guter Vaquero hat seine Pferde immer gut gymnastiziert. Das hat nichts mit diesen Cowboy-Filmen zu tun, wo die sich irgendein Pferd schnappen, losreiten und irgendwann tauschen, sondern Pferde waren wirklich wertvolles Gut und dementsprechend sind die damit umgegangen. Ne? Wichtig ist halt bei dieser Reitweise, dass geritten wird über Gewichtshilfen hauptsächlich. Und die Philosophie der Kalifornier Vaqueros war, tatsächlich auch die Pferde eigenständig lernen zu lassen. Ja. Und das basiert dann wiederum auf Vertrauen, Respekt und Kontrolle. Wenn ich meinem Pferd kein Vertrauen und keinen Respekt entgegenbringe, kann ich es nicht zurückerwarten und kann auch nicht erwarten, dass mein Pferd eigenständig lernt.
Ja, na klar.
Ne? Dann ist halt Impulsreiterei statt Zügel ziehen, das gibt dir allein schon die Ausrüstung. Und was ich sehr, sehr spannend finde, was auf jeden Fall auch betont werden muss, Elemente der spanischen Reitkunst, wie Piaf und Passage, gehören zum Ausbildungsprogramm. Es ist also nicht nur, ich bringe meinem Pferd bei, vernünftig am Rind zu laufen, sondern es ist wirklich eine fundierte Ausbildung nach den, ja, Regeln der Reitkunst. Und wie Jeff Sanders so schön gesagt hat, das ist ein, ja, echter California Vaquero, groß geworden in Kalifornien, Familie schon ewig Vaqueros, ich glaube siebte oder achte Generation oder so. Mhm. Und er hat gesagt, wir haben unsere Rinder nicht, um die mit den Pferden zu treiben, beziehungsweise wir haben nicht die Pferde, um die Rinder zu treiben, sondern wir haben die Rinder, um die Pferde zu trainieren. Und das, finde ich, ist ein ganz schöner Ansatz, mhm, im Kopf. Ne? Also das erklärt wieder die Wichtigkeit. Genau, und an sich ist die Ausbildungsskala tatsächlich so, von dem Equipment her, erst reitet man im Bosal, also das ist ja das Nasband aus Leder geflochten, mit einem Rohhautkern und es wird immer dünner, geht dann in die Two-Rein, also dass man bereits eine Kandare oder ein Spade-Bit, je nachdem, was man hat, dann da drüber legt und dann vierzüglig reitet und dann am Ende, wenn das Pferd fertig ist mit der Ausbildung, hat man ein Bridle Horse, aber dann braucht man auch, also dann ist es nur noch so dieser letzte Kick zu zeigen, mein Pferd ist perfekt ausgebildet, oder ne, weitestgehend ausgebildet. Das war tatsächlich damals gar nicht mal so üblich, weil, wie wir ja gehört haben, Metall war nicht so. Das heißt, wenn dir heute irgendjemand erzählt, du kannst nicht dein Pferd das Leben lang im Bosal reiten, das ist totaler Schwachsinn, weil das die meisten Ewigkeiten gemacht haben, weil die eben keinen Zugang zu Metall hatten und wenn dann nur ganz wenig. Und die haben sich auch genau überlegt, für welches Pferd die sich ein Spade machen oder sonst was oder nicht, weil das eben so rar war. Ne? Also das war dann wirklich quasi wie das Ausgehpferd. Das war am besten ausgebildet. Ich meine, alle waren gut ausgebildet, ne? Aber das war so dieses eine Pferd und das hat dann das Feld mitbekommen und das war nur das I-Tüpfelchen. So, und ich spreche deswegen gerne von Tradition und nicht von Reit, von einer Reitweise, weil je nachdem, wen du fragst, sieht das ganz anders aus. Also die Geschichte ist ja immer die gleiche, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich würde mal sagen, die zwei berühmtesten Vaqueros oder den einen würde ich als Buckaroo bezeichnen, nehme, Cody Deering und Jeff Sanders. Cody Deering reitet viel über seine Hand. Er hat keine harte Hand oder so, ne? Aber er gibt halt viele Zügel übers, viele Signale übers Neckreining. Er arbeitet sehr, sehr viel mit seinen Zügeln. Er geht auch relativ schnell ins Bit. Und Jeff Sanders macht das halt wirklich so, wie ich das auch gerade beschrieben habe, also arbeitet viel mehr mit seinem Körper, mit seinen Beinen. Und mir wurde mal gesagt von jemandem, der jetzt hier in Deutschland auch einen Verein gegründet hat zum Rindertreiben, dass Cody Deering wohl der Macher wäre, womit man das praktisch anwenden könnte, und Jeff Sanders wäre so der Professor. Und ich stimme ihm so weit zu, dass Jeff Sanders durchaus ein Professor ist, das ist ein ganz fantastischer Reiter und Lehrer und wow. Aber das schließt ja nicht aus, dass das nicht funktioniert. Ne? Also wenn ich habe Jeff schon so viele Pferde arbeiten sehen auf Kursen und es funktioniert. Ne? Wenn man sich seine Videos anguckt, das ist halt einfach, deswegen halt Tradition, weil es hat den gleichen Ursprung, aber man lebt es anders aus.
Ja, aber es ist ja so rum auch eigentlich viel sinnvoller. Ich meine, meine Hände brauche ich ja fürs Lasso, um mit dem Rind zu arbeiten oder für was auch immer.
Ja gut, aber du reizt ja eh einhändig.
Ja, ja, klar.
Ne? Also das ist ja, relativ...
Nehme ich doch lieber meinen Körper und konzentriere mich mit meinen Händen auf irgendwas, was ich arbeitstechnisch tun muss, als mich damit auch noch aufs Pferd zu fokussieren. Ich meine, das ist ja auch immer noch eine Arbeitsreitweise.
Ja, definitiv. Ne? Also ich meine, Cody Deering ist auch auf einer Ranch groß geworden, keine Frage. Ich bin aber reiterlich auch eher bei Jeff Sanders, aber auch ein Cody Deering ist halt ein altkalifornischer, ne? Ist halt ein Vaquero, beziehungsweise deswegen sage ich ja eher Buckaroo, weil da sind dann halt diese Unterschiede, ne? Und das finde ich aber auch wieder spannend und wie gesagt, genau deswegen halt Tradition, weil jeder es irgendwie anders auslebt, aber den gleichen Ursprung hat. Man benutzt ähnliches oder gleiches Equipment. Oder wenn man dann mal nach hier zu den Aguilars guckt, hier der Alfonso, der nutzt das gleiche Equipment, legt da auf ganz andere Sachen viel, also einen ganz anderen Fokus als Jeff zum Beispiel, ne? Also beim Bosal. Und das sind halt so Sachen, die sich dann halt traditionsgemäß entwickelt haben. Deswegen finde ich den Begriff Tradition viel schöner, weil der, ich finde, Reitweise ist immer so ein fester Begriff. Ja, stimmt. So ein, das ist so und nur so. Und das ist ja da nicht so. Es hat halt einfach viele verschiedene Facetten. Und dann kann man halt gucken, was für sich und das Pferd immer am besten passt. Deswegen mag ich die auch so gerne. Weil, ne, man sieht, man kann, oder das ist auch ursprünglich so gedacht, bis in die hohe Schule gehen. Man kann das als Kunstform machen. Und das ist, denke ich, gerade für die heutige Zeit. Ich glaube, deswegen hat die nämlich auch so einen Boom gekriegt, die altkalifornische Tradition. Weil das einfach unglaublich gut passt zu diesem Mindset-Wechsel. Nicht zu diesem, nur weil ich Western reite, muss mein Pferd den Kopf im Boden haben, sondern ich kann auch eine Piaff oder eine Passage am Rind machen und ausführen oder so, weißt du? Deswegen glaube ich einfach, dass aufgrund dieses breiten Spektrums, die Tradition bietet und auch durch die verschiedenen Trainer, die ja jetzt auch immer alle aufploppen, tauchen die alle auf.
Auf einmal sind sie da.
ja, wirklich. Dass das halt einfach diesen Hype ausmacht, ne? Aber das ist halt das, warum ich so begeistert bin und als ich mich nochmal mehr mit der Geschichte befasst habe, gerade was so diese Berberstämme angeht, war mir schon klar, warum ich so begeistert vom Berberpferd bin. Weil sich jetzt auch, wo es herkommt.
Ja, so schließt sich der
Kreis. Aber ich, wie man hört, ich bin begeistert davon. Bleib auch dabei, also man kann auch gibt auch ganz gute Blogs darüber, wo man auch nochmal genauer erfährt, wie funktioniert das Bosal. Da kann ich das von dem Blog von Alex Zell empfehlen oder auch von Ann-Friedrich Seng. Da kann man sich nochmal genauer einlesen, weil das wäre jetzt einfach, würde den Rahmen sprengen. Das wäre einfach zu komplex, um das jetzt hier genau alles zu erklären. Aber ich glaube, man hat einen ganz guten Einblick bekommen, wie das so funktioniert und vielleicht auch, warum ich das
so toll finde. Ja, das auf jeden Fall.
Yay!
Dann würde ich jetzt mit der iberischen Reitweise weitermachen. Wie du schon sagst, es ähnelt sich jetzt auch viel, ne? Das Altkalifornische hat da drin ja auch so seinen Ursprung. Bei den Iberern generell war es auch so, dass es da keine einheitliche Ausbildung direkt gibt, sondern das Wissen und die Tradition einfach innerhalb der Familien weitergegeben wurden. Da hat das auch jeder irgendwie so ein bisschen für sich gemacht. Es sind ja auch immer alles sehr große Familien da gewesen und ein Gebiet wurde meistens von und zwei, drei Familien dann halt quasi bewirtet und da gab es dann halt die eine Reitweise, sage ich jetzt mal, die eine Tradition, mit der sie da gearbeitet haben und was sie dann halt auch weitergegeben haben. Grundsätzlich kann man in den spanischen Reitweisen nochmal unterscheiden zwischen der Alt Escuela, der Doma Clásica, wie man sie auch nennt, der Doma Vaquera. Das ist die Hirtenreitweise quasi und dem Rejonero, das ist der Stierkampf zu Pferd. Genau, alle drei haben aber auch gemeinsam, dass sie auf den natürlichen Bewegungsabläufen der Pferde aufbauen und dass sich vor allem sehr viel Zeit für die Ausbildung der Pferde auch genommen wird. Also die meisten Pferde haben da ja zu früherer Zeit auch noch frei gelebt. Oben in den Pyrenäen und wurden dann halt irgendwie erst mit 5 Jahren oder so dann eingefangen und wurden dann erst mit 6, 7 Jahren dann tatsächlich auch eingeritten. Das hatte dann aber natürlich auch den Vorteil, dass du ein Pferd hattest, das mit 30 noch topfit war und mit dem du noch arbeiten konntest. Das geht ja heute auch leider nicht mehr überall so. Dann würde ich nochmal kurz ein bisschen unterscheiden zwischen der Doma Clásica und der Doma Vaquera. Also die Doma Clásica ist so die klassische Dressur. Da geht es wirklich um die hohe Schulung des Pferdes, also der hohen Schule. Das geht dann auch bis zur Schulung über der Erde, also dann Kapriolen und irgendwelche Schulsprünge, was man heute auch so kennt. Das Ganze hat den Ursprung auch schon im barocken Zeitalter, zum Teil auch noch davor. Da geht es vor allem auch nochmal speziell zu der schonenden Ausbildung in allen Gangarten vor allem um die Durchlässigkeit. Also in der Doma Klassiker wird vor allem das Pferdemaul nochmal separat geschult. Und man bringt den Pferden wirklich das Abkauen und solche Sachen bei. Also man nimmt sich da ganz viel Zeit, um das wirklich von vorne auf quasi beizubringen. Ja, dafür ist auch eigentlich prinzipiell jede Rasse geeignet, da sie ja nach dem Grundsatz unterrichten, die Schulung des Pferdes wird entsprechend seiner Möglichkeiten und Neigung stattfinden. Wobei man auch einfach sagen muss, ne, was wir jetzt auch schon angesprochen hatten, damals waren die ganzen Pferde auch einfach noch viel kompakter. Die sahen vom Körperbau auch noch ganz anders aus als jetzt das Warmblut, was man heute so kennt.
Ja, die sahen sich auch alle insgesamt ähnlich aus,
Genau.
rassenübergreifend, ne?
Dann zur Doma Vaquera, das ist das, was man heute auch noch viel findet, worüber man dann auch im Internet noch mehr findet, wenn man sich damit mal mehr beschäftigen möchte. Die Doma Vaquera hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert und das ist halt die Arbeitsreitweise, die von den Hirten damals genutzt wurde. Geritten wird dann mit der Garrotscha, die hattest du ja auch schon erwähnt, das ist so eine circa 3 Meter lange Holzstange war es eigentlich ursprünglich. Mittlerweile gibt es die auch aus leichtem Kunststoff und zusammenschraubbar und sowas. Ja,
Ist auch
genau,
besser
die
so.
hat sonst nämlich auch ziemlich viel Eigengewicht. Dementsprechend wird das Ganze auch einhändig geritten, dass du in einer Hand halt quasi dein Pferd hast und in der anderen Hand dann die Garrotscha, um damit irgendwie die Rinder, Stiere, was auch immer, auseinanderzutreiben oder zusammenzutreiben, zu lenken, wie ich sie halt gerade brauche. Und hier ging es vor allem auch darum, dass man halt sowas wie Wendigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer braucht. Die Pferde mussten den schnellen Wechsel zwischen hoher Versammlung und dynamischer Schnelligkeit lernen. Und somit schließt die Doma Vaquera so ein bisschen den Mittelweg zwischen dem Westernreiten und der klassischen Dressur. Das ist halt ganz schön, weil es auch wirklich ganzheitlich ist. Also gibt nicht nur den Punkt, dass man sagt, ich fordere jetzt irgendwie nur die Versammlung und ich möchte, dass mein Pferd da jetzt der Künstler hoch 10 ist, sondern steht auch noch ein Sinn dahinter. Da hat man halt wieder den Aspekt von einer Arbeitsreitweise, von dem, was sich dann ja auch aus dem Altkalifornischen entwickelt hat. Ist, glaube ich, sowohl für Mensch als auch für Pferd eine sehr spaßige Angelegenheit. Auch wenn man es heute irgendwie nochmal ausprobiert, weil es halt wirklich sehr, sehr vielfältig ist und es aber auch gut tut. Ja, also abschließend nochmal so zur iberischen Reitweise, ob jetzt Doma Classica oder Doma Vaquera. Es ist halt wirklich was, wo man sich viel Gedanken drüber gemacht hat und wo das Pferd auch immer als Partner gesehen wurde, als Partner, den man auch braucht für die Hirtenarbeiten. Aber es ging halt wirklich um eine ganzheitliche Schulung und was du ja auch schon gesagt hattest, es ist auch immer ein Zeichen der Anerkennung gewesen. Das ist auch heute immer noch. Die Spanier sind auch mächtig stolz auf ihr Pferd und präsentieren die auch sehr, sehr stolz. In Spanien gibt es ja auch immer noch sehr große Festumzüge und sowas, die immer wieder stattfinden, wo dann alle Pferde geschmückt werden und die Reiter sich rausputzen, wo alle Menschen auf die Straße kommen und dann halt wirklich wie auf einer Modenschau die Pferde davor geführt werden. Also da steckt einfach
Ja.
nochmal ein ganz anderes Gefühl dahinter.
Ja. Hast du was zum
Zum
Stierkampf?
Stierkampf, ja, nur kurz zwei, drei Worte, hatte ich mich jetzt so direkt nicht mit beschäftigt. Also wichtig ist da natürlich die Wendigkeit, die Schnelligkeit, da auch aber natürlich die sofortige Reaktion vom Pferd. Also wenn da irgendwie eine Ansage kommt, dann muss das Pferd sofort reagieren, sonst ist es zu spät. Und es war natürlich damals auch da, gerade für die Männer, um sich so ein bisschen das Kräftemessen zu zeigen. Also es waren immer die Mutigen, die sich
Ja.
denn da in die Arena gewagt haben und da mit dem Stier dann den Kampf aufgenommen haben, um es mal so zu sagen. Mittlerweile ist es auch eher in Verrufung gekommen aus Tierschutzgründen und Pipapo. Gibt es ja doch immer viele, die sich da
Ja.
irgendwie aufregen, gehörte aber auch einfach mit dazu. Und man muss auch sagen, im Verhältnis dafür, wie viel das auch damals gemacht wurde, die wussten schon, was sie da tun. Also natürlich gab es immer mal Verletzungen oder sonst was, aber das findest du überall. Aber die haben das Ganze schon mit Respekt gegenüber dem Pferd und auch dem Stier gemacht.
Ich glaube, man darf auch nicht das nicht mit dem Stierkampf vergleichen, den man zu Fuß macht oder
Natürlich nicht,
Torero da
nein.
reingeht und dann welche Gabeln, Spieße, irgendwie Spieße
Ja.
ins Rind hauen, sondern das war ja wirklich wie ein Tanz mit dem Stier, ne? Und hat man gezeigt, wie toll sein Pferd ausgebildet ist. Und ich habe mal ein Video gesehen von, es gibt ja auch die Stierkampflinien bei den spanischen Pferden. Und dann werden die mal eben relativ jung mit einem Kampfstier in die Arena geschickt, um zu gucken, wie talentiert das Pferd ist,
Ja.
ob es sich lohnt, das auszubilden. Und wie viel Spaß auch Stier und Pferd daran haben, ne? Das ist so cool zu sehen. Und natürlich, ne, es gibt halt immer so und so, aber da gibt es echt Videos auch auf YouTube von, wo man sehen kann, wie Pferde darin aufgehen und den Spaß ihres Lebens haben und das im Blut haben. Und wenn man das dann geritten guckt, wo man sieht, okay, ich wäre mehr damit beschäftigt, mich irgendwie auf diesem Pferd zu halten, weil das so krasse Wendungen sind. Und ich finde das sauspannend. Und ich denke, im gewissen Rahmen kann man da
Auf
auch
jeden Fall.
durchaus hinterstehen. Also zumindest hinter dem berittenen Stierkampf, weil es wirklich um den Tanz geht und um
Ja.
zu zeigen, wie toll man ist. Auch um sein
Genau.
Pferd ja auch wieder zu präsentieren. Ne? Es ist ja einfach wieder, ich zeige euch, was ich nicht für ein
Ja.
verdammt tolles Pferd habe. Und das sind halt, weiß ich nicht, kann man, wir müssen jetzt nicht einfach einen Stierkampf machen, das muss man auch lernen und
Ja.
ich glaube, damit muss man auch groß werden. Aber diesen Stolz, den können wir eigentlich
Ja,
mal alle so ein bisschen
und der Stolz
rübernehmen.
spiegelt
Finde
sich
ich
auch
toll.
wiederum in dem Pferd wieder, ne? Also man muss auch einfach mal sagen, wenn man mal irgendwie so einen super tollen Spanier-Hengst sieht, der da irgendwie lang stolziert, dann hast du immer einen Menschen daneben, der eigentlich genauso lang läuft. Der läuft auch so mit rausgestreckter Brust und
Ja.
hebt die Beine richtig an und schlurft da auch nicht nebenher. Denn das spiegelt sich halt auch
Ja.
einfach. Die sind da genauso stolz und das innere Bild überträgt sich dann einfach auf das Pferd.
Ja, und das ist ja das, warum ich der Meinung bin, warum spanische Pferde
Ja.
plötzlich so beliebt geworden sind, weil die immer so stolz auf sehen. Aber wenn man dann sieht, was das nochmal für einen Riesenunterschied macht, wer die an der Hand hat, ne? Und da kann man aus deutscher Sicht noch so oft sagen, boah, aber die werden nicht so cool gehalten oder so. Aber denen ist das in dem Moment egal, wo der Mensch neben denen steht und der sagt, ich bin sau stolz auf dich. Und dann
Cool.
sagen die, ja,
Ja.
ich bin toll. So, ne? Und das ist halt, da macht die Mentalität
Ja.
unglaublich viel wieder
Ja.
wett,
Man
finde
muss auch
ich.
sagen, damals oder auch heute noch in Spanien, die werden ja auch wirklich genutzt, ne? Die Pferde, das ist ja nicht so wie hier, die
Ja.
stehen halt den ganzen Tag irgendwie auf dem Paddock oder auf der Wiese oder sonst was. Natürlich muss ich mir da mehr Gedanken über die Haltung machen, als wenn ich mein Pferd halt nutze und auch den ganzen Tag mit dem irgendwie
Ja.
unterwegs bin. Und der sowieso nachher zum
Ja.
Schlafen da irgendwo dann halt steht.
Ja, der dann vermutlich noch froh ist, wenn er mal seine Ruhe hat. Nee, wenn es dann
Ja.
egal ist, wie klein die Box ist. Ja, finde ich cool. Okay, ich würde einfach mal weitermachen. Ich habe mich nämlich mit noch einer Arbeitszeitweise auseinandergesetzt. Und zwar die der französischen Camargue. Die heißt Gordillon-Reiterei. Das ist die Reiterei mit den schönen Camargue-Pferden, diese süßen kleinen Ponys, die so immer weiß sind. Finde ich cool, fand ich auf Messen schon immer total toll. Zu der Geschichte, ich habe unglaublich viele Links gefunden, die ins Leere führen.
Schön.
Leider. Das heißt, geschichtlich kann ich da jetzt nicht so viel beitragen wie bei der altkalifornischen Reitweise. Aber die Gordillon-Reiterei ist die traditionelle Arbeitsreitweise von den Gordillons, der Rinderhirten der Camargue. Und man muss wissen, in der Camargue haben die halbwilde Stiere. Das sind so kleine schwarze, auch nicht gerade wenig aggressive Stiere. Also da muss man schon ordentlich Können haben, um dann in so eine Herde reinzugehen. Und diese ja, Reitweise beruht auf Sicherheit und Verlässlichkeit. Das heißt, das ist das, worauf die Pferde hauptsächlich trainiert werden, um eben auch gegen diese Stiere anzukommen. Weil wenn du kein sicheres oder verlässliches Pferd hast, kannst du dich auch gleich einfach so ohne Pferd dahinstellen, glaube ich, dann ist es noch besser. Die Camargue-Pferde werden auf die leichtesten Hilfen trainiert und bei denen geht es halt besonders darum, dass sie voll kräfteschonend trainiert werden, also kräfteschonend für Reiter und Pferd, weil die einfach in der Camargue auch Strecken zurücklegen müssen. Ich habe da mal eine Doku gesehen, auch durch
Ja.
Flüsse und durch so Sumpfgebiete und Moore und so. Und das ist halt dann nicht wie in der Steppe oder wie in Andalusien oder so, wo du
Die haben
halt
da schon eine
normalen
krasse
Boden hast, in
Landschaft, ja.
Anführungszeichen. Die müssen schon, genau, die müssen schon viel, viel können und dann spart man halt Kraft, wo man kann, ne? Und dann kannst du halt kein Pferd gebrauchen, mit dem du kämpfst, also unabhängig von den Stieren, mit dem du kämpfen musst, um irgendwie also einen Richtungswechsel hinzukriegen, weil das wäre halt
Ja.
vergeudete Kraft für beide, ne? Genau, das ist auch eine Signalreitweise, wobei auch bei denen die Stimme und die Laute des Reiters eine ganz besondere Rolle spielen. Das heißt, traditionell wird zusätzlich zu den körperlichen Hilfen immer noch Stimmhilfen und Lauthilfen mit integriert, sodass auch jedes Pferd reiten kann. Und wenn du körperlich ein Problem hast, dann reizt halt dein Pferd über Stimme. So nach dem Motto, ne? Finde ich ganz, ganz spannend. Und ein Grund, warum die auch noch diese Signalreitweise halt wählen, ist einfach, weil es die Aufmerksamkeit des Pferdes fördert. Und gerade als Arbeitsreitweise
Na
brauchst du
klar.
einfach ein aufmerksames Pferd. Das sind mal so die groben Fakten darum. Dann habe ich auch ein bisschen was gefunden zur Ausbildung eines Camargue-Pferdes. Traditionell ist der Start des Zureitens mit 2,5 bis 3 Jahren, obwohl Camargue-Pferde ja zu den Spätentwicklern gehören, hat aber auch den Grund, dass Hengste 3-jährig unter dem Sattel vorgestellt werden müssen. Und auch da traditionell es einfach geht, dem Pferd Zeit zu lassen und dann setzt man sich nicht einfach mit 3 drauf und stellt es vor. Ne? Das Ding ist aber, dass die keine schweren Reiter nutzen für dieses Zureiten und das erste Einreiten in kurzer Zeit und ohne Ausdauer geschieht. Das heißt wirklich, wie man das ja auch in den Büchern der alten Reitmeister teilweise findet, sitzt du 5 Minuten drauf und stellst es wieder weg. Das ist wirklich nur die Basic Basics. Ne? Nicht das, was man heute als Einreiten kennt, sondern wirklich nur die Basics. Der moderne Weg der Ausbildung sieht natürlich anders aus. Man bereitet sein Pferd mit Bodenarbeit vor und reitet das dann mit 4 bis 5 Jahren ein, wenn es einfach schon ein bisschen weiterentwickelt ist. Was bei den Camargue-Pferden ziemlich wichtig ist, dass die Fohlen und Jungpferde immer wieder an Führen und Hufe geben und Kontakt mit Menschen gewöhnt werden, da auch die in der Regel traditionsgemäß in der Camargue halbwild aufwachsen. So, und die sind halt nicht dafür gezüchtet, dass die im Stall stehen, sondern die haben halt auch manchmal 3, 4, 5, 6 Monate keinen Kontakt zu Menschen. Und da muss sowas halt einfach sitzen. Ne? Und die sind schon extrem menschenbezogen, obwohl die ja auch von Wildpferden direkt abstammen. Aber das muss halt einfach rechtzeitig sitzen, sonst baust du dir da ein Problem ein. Genau, dann nutzen die auch etwas, um das Maul des Pferdes zu schonen. Und zwar das Cavesson. Das Cavesson ist ja grob gesagt ein leichter Kappzaum. Ist ja also ist grob gesagt ein leichter Kappzaum. Der wird hier beschrieben als Fahrradkette,
Schön.
als Nasband. Also Fahrradkette in dem Sinne, weil sich das halt der Nase anpasst. Und es geht wirklich darum, dadurch das Maul zu schonen. Was allerdings anders ist als in der altkalifornischen Reitweise, also in der altkalifornischen Tradition. Die haben von Anfang an die Kandare mit im Maul, dass sie sich gew daran gewöhnen können. Die haben aber keine gebrochene Kandare oder eine Kandare mit beweglichen Schenkeln. Das ist eine starre Kandare, die ruhig im Maul liegt, dass
Ja.
die einfach auch bei der Arbeit nicht stört. Ne? Dass die Pferde die tragen und wenn ein Hinweis kommt oder ein Signal kommt, dann merken die das auch. Aber das ist nicht, wenn die irgendwelche Wendungen machen oder auf irgendwelche Stiere losgehen müssen, um sich zu verteidigen. Die
Ja.
soll halt einfach nicht stören. Und durch das Cavesson kann man halt einfach dementsprechend vernünftig ausbilden, dass das Pferd von Anfang an auf feine Hilfen reagiert und es muss ja auch einhändig funktionieren, weil ja auch die Camargue-Reiter, ich sag mal, eine Mini-Garrotsche haben mit einem Dreizack vorne dran. Denn der Dreizack, weil die Stiere halt wirklich nicht so ohne sind. Und ich schätze mal die kleinere Garrotsche einfach, weil die Pferde auch kleiner sind, würde ich mal
Ja, ist ja
behaupten.
wahrscheinlich auch über
Weiß
die
ich nicht.
Strecke, wenn die so lange Wege immer zurücklegen, auch einfach viel angenehmer. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da so eine richtige Garrotscha, mit der
Ja.
ich da ewig lange Wege zurücklegen muss, da fehlt mir ja der Arm ab.
Ja, selbst die Mikrofaser-Garrotschas
Ja.
sind werden dann schon schwer. Ja, auf jeden Fall müssen auch die Pferde einhändig funktionieren. Ein weiterer Vorteil vom Cavesson ist tatsächlich, dass die Reiter gezwungen werden, mit leichter Hand zu reiten, weil du damit auch nicht zwingen kannst und es im Zweifel nur schlimmer machst. Und traditionsgemäß hast du wirklich die kleinen Finger für die Cavesson-Züge. Also du hast quasi
Ja.
reitest 3:1 von der Zügelführung, also hast die Kandarrenzügel in einer Hand, einen Cavesson-Zügel in der einen und den anderen in der anderen Hand und nutzt wirklich nur mit den kleinen Fingern diese Zügel, um den Kopf eben stellen zu können. Ne? Dadurch ist es halt besonders maulschonend. Ja. Genauso soll das ja auch sein. Ne? Also das ist halt so der traditionsgemäße Ausbildungsweg, mal ganz kurz angeschnitten. Die haben ja auch noch besondere Sättel, wie ja alle Arbeitsreitweisen. Was ich aber besonders spannend finde, was wir jetzt gesehen haben, wir haben jetzt drei Arbeitsreitweisen nacheinander gehört. Und in allen drei Arbeitsreitweisen geht es darum, dem Pferd die Zeit zu geben, die es braucht, es so gut zu fördern, wie es geht. Ich meine, die Vaqueros haben ihre Pferde auch bis fünfjährig, ne? Sind die großteils wild aufgewachsen. Hier bei der Gordillon-Reiterei das Gleiche mit den Kamadpferden, zumindest also traditionsgemäß, ne? Und es geht immer wirklich ums Pferd, das Pferd auch natürlich nutzen zu können, aber immer mit so kleinen Hilfen, wie es geht, so genau, wie es geht und immer so gut fürs Pferd, wie es geht, weil es Partner sind, auf die man angewiesen ist.
Ja, sehr schön.
Ja, das. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein großer Verfechter von Arbeitsreitweisen, weil es halt wirklich immer ums Pferd geht.
Das hatte ich gerade auch vergessen, bei der iberischen Reitweise noch zu sagen, bezüglich der Ausrüstung. Die haben sich da auch einfach grundsätzlich immer viel mehr Gedanken drüber gemacht. Es gab nicht eine Kandare oder irgendwas, so wie man es heute hat im Geschäft, und dann kauft man sich die halt. Da gab es keine Serienanfertigung. Da wurde wirklich jedes Mundstück individuell auf jedes Pferd abgestimmt und dafür gefertigt. Also es gab wirklich Gebissschmieden, die dann halt dafür ausgelegt waren. Unterschiedliche Gebisse, je nachdem, was das Pferd braucht, da dann zu schmieden und da anzupassen.
Ja. Ja, und ganz lange haben die das ja auch alle selber gemacht. Ne? Also vom Gebiss über den Zaum bis zum Sattel haben die alles selber gemacht. Die hatten richtig viel Ahnung davon und haben sich immer Mühe gegeben, dass das für das jeweilige Pferd
Das ist auch wieder perfekt das Ding passt. An diesen Familien und den Familientraditionen, wie es da weitergegeben wurde. Es gab halt in jeder Familie halt einen, der konnte so halt die Hufe machen, und es gab einen, der konnte halt irgendwie die Gebisse machen und so. Also es hat sich halt alles perfekt ergänzt.
Ja, und so wird das immer weitergegeben.
Ja, cool. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Reitweise von mir, der akademischen Reitkunst. Mal keine Arbeitsreitweise. Mensch. ich denke, jeder, der sich mit der akademischen Reitkunst schon mal beschäftigt hat, hat den Namen Bent Banderup gehört, weil Bent Banderup ist quasi die akademische Reitkunst. Und ich würde auch ganz gerne mit ein paar Sätzen aus seinem Vorwort aus dem Buch Akademische Reitkunst von ihm beginnen, weil die Sätze einfach perfekt widerspiegeln, was die akademische Reitkunst ist und wofür sie steht. Diese Ausgabe der akademischen Reitkunst möchte ich dem Pferd widmen, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Hugin. Dieses Jahr ist er 25 Jahre, dass er zum Teil meines Lebens wurde. Er hatte Knochenbrüche in drei Beinen und ist völlig erblindet. So musste ich lernen, dass das Pferd nicht für die Reitkunst da ist, sondern die Reitkunst für das Pferd. Noch heute lerne ich von Hugin. Zurzeit zeigt er mir, wie man in Würde alt wird. Heute bin ich in der Lage, Details und Lektionen zu beschreiben, die meine Lehrmeister mich nicht lehren konnten, weil sie in Vergessenheit geraten waren, wie zum Beispiel Schulschritt und Schulparade. In meinen Studien der alten Meister sind sie mir aufgefallen, und nach jahrelangem Experimentieren mit meinen Schülern und meinen Pferden wurde mir klar, dass die akademische Reitkunst ohne diese Elemente unvollständig ist. Also, der Bent Banderup hat die Reitweise entwickelt, weil er sich halt selbst was überlegen musste, weil sein Pferd halt komplett geschädigt von den Beinen her war und dazu natürlich auch noch komplett blind geworden ist, als wäre das nicht schon genug. Und ich glaube, da ist man wirklich gezwungen, irgendwie zu schauen, was kann ich machen? Wie kann ich mein Pferd vielleicht irgendwie noch retten? Im Normalfall sagst du halt, ich schläf was ein. Sagst du ja bei den meisten Pferden schon, wenn ein Bein kaputt ist. So, und man kann aber auch heute noch auf YouTube Videos sehen. Also das Pferd ist mittlerweile über 30 und noch topfit. Also der geht noch Piaffen und Schulsprünge. Und er läuft wieder, wie man sich wünscht, dass ein Pferd läuft, wenn man sich mit der hohen Schule beschäftigt. Und das ist das, was mich an der akademischen Reitkunst so begeistert, dass es halt wirklich sehr gesund erhalten ist und wirklich sehr pro Pferd. Also die Philosophie, die dahinter steckt, ist es halt ein gesundes und motiviertes Pferd zu haben. Und dass er halt wirklich Lust hat, mitzuarbeiten und dem das Pferd es halt weiß, mir passiert nur Gutes in der Arbeit mit den Menschen. Und die Arbeit beruht halt oder geht in zwei Richtungen. Das ist halt zum einen, dass man sich aus den alten Reitmeistern halt Sachen raussuchte, was man halt verwenden kann. Und zum anderen, dass man halt diese alten Sachen, die man findet, halt wieder neu interpretiert und dann schaut, wie kann ich sie nutzen. Auch unter dem Aspekt, dass sich die Pferde jetzt natürlich völlig verändert haben. Dass man die halt ein bisschen abändert und schaut, wie ist die Biomechanik und wie kann ich das, was ich von den alten Reitmeistern weiß, für mich selber nutzen. Um die ganze Ausbildung so ein bisschen zu staffeln, gibt es in der akademischen Reitkunst die sogenannte akademische Leiter. Die beschreibt in 16 Stufen, wie man von der einfachen Bodenarbeit, also mit einem rohen Pferd, zur Kapriole kommt. Das ist wirklich sehr kleinschrittig aufgebaut, also von Bodenarbeit, Longieren. Es wird in der akademischen Reitkunst sehr, sehr viel auf dem Zirkel gearbeitet am Anfang. Auch wenn man das Pferd jetzt einreitet, wird am Anfang nur an der Longe geritten. Also es sitzt auch wirklich ein gut ausgebildeter Reiter auf dem Pferd. Aber auch der reitet erstmal nur an der Longe, damit das Pferd einfach die Verknüpfung zum Longieren, was es vorher gelernt hat, noch hat. Und so werden die Signale nach und nach halt vom Boden in den Sattel übertragen. Finde ich auch ganz interessant. In der Mitte der Ausbildung, nur um es mal irgendwie so ein bisschen einordnen zu können, steht zum Beispiel die Piaffe. Das ist so Stufe 9. In der Mitte, da geht es dann langsam an die Versammlung. Weil das ja zum Beispiel auch was ist, was jetzt in der FN-Reiterei wiederum so das höchste Ziel ist. Also, wenn man sich jetzt mal irgendwie im Fernsehen Moderation oder sowas anschaut, dann ist immer, oh Gott, hast du diese tolle Piaffe gesehen und Pipapo, ne? Und da ist es halt einfach ein Mittel zum Zweck.
Da ist die Piaffe.
Genau. Genau.
Ja, ein einfaches
Und
Ausbildungsmittel.
man muss sagen, die akademische Reitkunst ist aber wirklich eine sehr, sehr langwierige und perfektionistische Ausbildung. Also das dauert wirklich Jahre, 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 bis man das Pferd irgendwie so weit hat. Und die Akademiker sind da wirklich sehr, sehr pingelig mit sich selbst vor allem. Und das ist, glaube ich, auch das, was
Ja.
viele so ein bisschen abschreckt und wo ich auch sagen muss, also zum einen fasziniert es mich, zum anderen ist es teilweise ein bisschen schwierig, wenn du das Pferd halt für irgendwas brauchst. Also wie gesagt, das ist halt keine Arbeitsreitweise, mit so einem Pferd gehst du halt nicht ans Rind oder sonst was. Ja, also wenn man sich damit wirklich bis zum Ende der Ausbildung beschäftigen möchte, muss man sehr ausdauernd sein und sehr, sehr selbstkritisch mit sich selber. Genau, was ich da auch noch sehr schön finde in der Ausbildung, spielt die Seele des Pferdes auch eine besondere Rolle. Ben Banderow hatte mal gesagt, zwei Geister müssen wollen, was zwei Körper können. Also da sagt er auch noch mal ganz, ganz deutlich, er möchte nicht sein Pferd für irgendwas nutzen oder möchte nicht, dass er reitet, damit er irgendwem anders was beweisen kann, sondern er reitet, damit er Anerkennung von seinem Pferd bekommt.
Ja, finde ich mega spannend. Habe ich auch meinen größten Respekt vor. Das ist total krass, was da so passiert und was die Akademiker leisten. Kann man sich
Ja.
auch immer eine Scheibe von abschneiden, denke ich. Ich fände das für mich aber also unabhängig davon, dass ich Tigger ja auch am Rind nutze und so und ich ja so ein bisschen mehr in den Arbeitsreitweisen hänge. Ist das tatsächlich etwas, wo ich glaube, dass das für mich persönlich in der Kombination mit Tigger total schwierig wäre? Weil ich bin ja so schon relativ perfektionistisch und ich glaube ziemlich schnell, dass wir in eine Spirale kommen würden, wo mein Pferd das Gefühl kriegen würde, dass er nichts richtig machen kann, weil du
Du
korrigierst ja jede
korrigierst sie ja an
Kleinigkeit.
dir und nicht
Ne? Also
an
du
dem
bist
Pferd.
ja wirklich, ja, ja natürlich, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade die Größe habe,
Ja.
meinem Pferd das zu erklären, dass ich das an mir
Ja.
korrigiere, wenn er da einen falschen Schritt macht, weißt du? Das geht ja, du musst ja wirklich
Ja.
erstmal irgendwie auf so ein Level kommen. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, der ich mich irgendwann noch stellen möchte,
Ja. Ja,
aber
ich
dann mit einem anderen Pferd. Ich glaube, das ist auch was, was man immer irgendwie
Ja, na
berücksichtigen muss,
klar.
ob das mit dem
Ich meine,
Pferd
Tigger hat ja auch
funktioniert.
einfach Spaß dran, wenn er halt irgendwie eine Aufgabe und einen Job hat. Der braucht das auch, genau.
Er
Der ist
braucht
auch ein
das.
Pferd zu, halt auch dafür auch gezüchtet. Ne? Wenn er drin sieht, freut er sich. So, andere Pferde kriegen da große Augen.
Ja.
Ja, aber
Er
aus
kriegt
anderen
auch große
Gründen.
Augen.
Ja. Also
Das ist
ich
richtig.
beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel mit der akademischen Reitkunst, finde das auch sehr faszinierend und sehr spannend. Muss aber auch wirklich sagen, es ist sehr, sehr komplex und bedarf wirklich viel Geduld, auch Geduld des Studiums. Also das ist wirklich nichts, das eignest du dir von heute auf morgen an. Und ich denke auch, dass du die akademische Reitkunst auch von jemandem lernen solltest. Also da brauchst du wirklich jemanden an der Hand, der das kann oder der schon weiter ist als du und dir das mit beibringst. Das ist nichts, was man nur aus Büchern oder aus Filmen oder auf Videos lernen kann, sondern da brauchst du wirklich jemanden, der dich, der es sieht und der dich auch rechtzeitig und schnell korrigiert, damit du halt
Ja.
einfach gar nicht erst anfängst, in Muster reinzufallen. Und da geht es halt wirklich um Millimetergeschichten und um sehr minimale
Ja.
Grade der eigenen Körperenergie.
Ja, also was ich ja da viel, also unabhängig von den körperlichen Sachen, wo ich denke, wo es immer mal gut tut, reinzuschauen, auch für die Selbstkorrektur, ne, einfach um nochmal einfach nochmal einen anderen Eindruck zu kriegen, finde ich das Mindset dahinter extrem spannend. Gerade weil, wie du ja schon gesagt hast, Bernd Brandorup betont, dass es auch viel um die Seele des Pferdes geht. Und das geht zumindest in der modernen Reiterei zunehmend verloren, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es Gott sei Dank wiederkommt. Aber das sind halt dann nochmal, die haben dann fast schon philosophische Ansätze, um darüber nachzudenken, wie das Pferd in dem Moment eventuell empfinden könnte oder zu uns stehen könnte oder so. Und das finde ich ist immer mal wieder es wert, sich damit auseinanderzusetzen und so ein bisschen die Erfahrung zu kriegen, okay, einfach auch nochmal anders über sein Pferd nachzudenken, als nur über, ja, ist halt nur ein Pferd, ne, sondern dem einfach auch mal mehr zuzusprechen an Gefühlen, an Emotionen,
Ja, da muss ich auch
an
sagen, der hat sich auch ganz viel mit
Wahrnehmungen.
Mythologie und sowas beschäftigt. Der kennt sich da auch mit dem Wesen des Pferdes nochmal ganz anders aus, sage ich jetzt mal. Und sieht da auch nochmal viel mehr
Ja.
dahinter. Es ist ja spannend auf jeden Fall.
Ich habe jetzt noch eine kleine Geschichte zu den Mongolen. Ich habe nämlich gedacht, dass es ganz sinnvoll ist, wenn man auch mal was hat, was so komplett von dem weg ist, was für uns Realität ist. Weil alles an Arbeitsreitweise oder auch die akademische Reitkunst ist ja immer noch näher daran, als sowas wie ein Urvolk, nenne ich es mal jetzt, hat. Und ich würde gerne mit einem Sprichwort beginnen. Ein Sprichwort der Steppe besagt, ein Mongole ohne Pferd ist wie ein Vogel ohne Flügel. Ich denke, das trifft die Wichtigkeit der Pferde für die Mongolen schon sehr. Und tatsächlich hat sich nicht so viel geändert. Die Mongolen haben schon 200, also 2 Jahrhunderte vor Christus mit der Domestizierung und Züchtung von Pferden begonnen. Und die vorherrschende Rasse, das mongolische Pferd, ist immer noch fast identisch mit den kraftstrotzenden Reittieren zu Zeiten Genghis Khans, was, denke ich, schon eine krasse Leistung ist, wenn man auch so überlegt, wie wir auch vorhin über die Entwicklung der Pferde gesprochen haben, dass man die quasi komplett ursprünglich hält. In der heutigen Mongolei, das ist zumindest Stand 2011, leben mehr als 3 Millionen Pferde und das sind einige hunderttausend mehr als Menschen. Und auch das unterstützt nochmal den Stellenwert der, ja, also das Pferde sind dort halt ein extrem hohes Kulturgut, ganz davon abgesehen, dass die ja auch noch so leben wie vor Tausenden von Jahren. Ne? Also die leben ja noch viel als Nomadenvölker mit ihren Pferden. Die haben ihre Pferde quasi wild um sich rumleben. Das ist ja quasi eine Wildpferdeherde. Übrigens auch das Przewalski-Pferd. Ich kann es nicht aussprechen. Das Urpferd. Der direkte Nachkomme des Urpferds, weißt du? Das ja, ne? Dieses Pferd ist inzwischen auch wieder in der Mongolei zu Hause. Die leben noch genauso wie früher. Die lernen reiten, sobald die laufen können. Und das ist aber kein Reiten, wie wir es kennen, sondern schnappen sich ein Pferd und hängen sich drauf, lenken das irgendwie und gucken, dass sie nicht runterfallen. So funktioniert das bei denen. Finde ich ganz spannend. Und anders, also mehr gibt es auch fast gar nicht zu sagen, weil Es gibt da auch eigentlich gar nicht super viel mehr zu sagen, weil genau so leben die. Und es hat sich bei denen einfach nichts verändert. Und das finde ich gut. Mag ich. I like. Ne, kann man sich mal ein Beispiel dran nehmen, dass man einfach mal so, also die bleiben halt 100% bei den Nutzen, die die haben.
Ja, leider hatte Lara mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen und konnte mir ihre Meinung über die Mongolen nicht mehr kundtun. Ich hoffe allerdings, das holt sie beim nächsten Mal nach, damit ihr auch hört, was sie so dazu zu sagen hat. Ich fand, das war eine super spannende Folge. Ich habe unglaublich viel Neues gelernt und auch altes Wissen wieder aufgefrischt. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.